So, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem Herr Karambadiabi seinen Kaffee noch an den Platz gebracht hat, würde ich sagen, können wir so langsam beginnen. Die Türe fällt ins Schloss, und vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir heute einen Geburtstagskind, dem wir gratulieren wollen. Knut Gerschau wird heute 63 Jahre alt. Und ich kann Ihnen versichern, er geht noch nicht in Rente. So, und dann haben wir noch was mitzuteilen. Und zwar, wir haben einen Wechsel im Ausschusssekretariat. Unsere Sachbearbeiterin Frau Netterscheid wechselt direkt im Anschluss an diese Sitzung zum zweiten Untersuchungsausschuss fürs Atom aus. Und Sie kennen ja alle Frau Netterscheid, die hier rechts von mir sitzt. Und sie war nicht nur engagiert hier im Ausschusssaal, sondern auch eine Begleiterin auf zahlreichen Delegationsreisen, zuletzt in der Mongolei. Aber ich erinnere mich an Abenteuer in der Demokratischen Republik Kongo und in der Republik Kongo und eine Flussüberfahrt, die dazwischen lag. Frau Netterscheid hat heute ihre letzte Sitzung, wie gesagt, bei uns und wird im zweiten Untersuchungsausschuss in der 20. Wahlperiode wechseln. Hier geht es um das Atomaus nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und ich glaube, der Leiter dieses Untersuchungsausschusses kannte sie aus einer früheren Tätigkeit in einem Untersuchungsausschuss und hat natürlich sofort gemerkt, dass Frau Netterscheid eine sehr, sehr gute Mitarbeiterin ist. Deshalb hat er gleich zugegriffen und gesagt, jetzt könnten Sie das doch noch mal machen. So, und Frau Netterscheid, ich darf mich an der Stelle hier ganz persönlich, aber auch im Namen des gesamten Ausschusses ganz herzlich bei Ihnen bedanken für all die Unterstützung und das, was Sie im Hintergrund immer gemacht haben. Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll für unsere Arbeit. Nochmal herzlichen Dank und alles Gute, viel Erfolg. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss. Wenn alles gut geht, bekommen wir Sie nächstes Jahr zum Ende der Wahlperiode wieder zurück in den Ausschuss. Also kommende Generationen dieses Ausschusses können vielleicht hoffen, wieder auf Sie zählen zu können. So, würde ich sagen, da steigen wir ein in die Tagesordnung und kommen zu unserem Tagesordnungspunkt 1, der da lautet: Unterrichtung durch die Bundesregierung zum SDG 6, nachhaltiger und inklusiver Zugang zu sauberem Wasser, Sanitärversorgung und die Hygiene für alle schaffen. So heißt der SDG. Sehr gut. Und ich begrüße neben unserem parlamentarischen Staatssekretär Nils Annen ganz herzlich weitere Referenten und Mitarbeiter, insbesondere unsere beiden Gesprächspartnerinnen Sarin Malik hier zur Linken und Alexia Knappmann auch zur Linken. Und Frau Malik leitet das Network African Civil Society on Water and Sanitation und den Dachverband der Nichtregierungsorganisationen für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Afrika, der in über 50 Staaten vertreten ist. Sie sind auch stellvertretende Vorsitzende von Sanitation and Water for All, einer globalen WASH-Plattform. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung konzentrieren Sie sich auf die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, Regierungen und dem Privatsektor, um ein wechselvolles Engagement im Wasser- und Sanitärbereich zu erreichen. Ich hoffe, Sie haben auch viel Kooperation mit Kommunen, die ja da manchmal auch zuständig sind. Frau Knappmann, Sie leiten seit 2022 Sie leiten als 2022 als Repräsentantin die politische Arbeit der internationalen Nichtregierungsorganisation WaterAid in Berlin. WaterAid wurde 1981 gegründet und widmet sich der Verbesserung des Zugangs zu sauberem Wasser, sicheren sanitären Einrichtungen und Hygiene in einigen der ärmsten Regionen der Welt, und sie sind zurzeit in 22 Staaten aktiv. WaterAid ist Mitglied im WASH-Netzwerk Deutschland, in dem sie die Arbeitsgruppe Klima leiten. Und vom BMZ haben wir zusätzlich Herrn Lars Selvig hier an unserer Seite. Der Tagesordnungspunkt ist öffentlich und wird im Parlamentsfernsehen und über die Internetseite live übertragen. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit einem Eingangsstatement von Frau Malik. Ja, ich würde sagen, fangen wir an mit Frau Malik und würden dann Frau Knappmann und dann das BMZ und dann kommt die Fragerunde.
Auf der zweiten Seite. Can the translators hear me? Yes? All right.
Morgen, geschätzte Abgeordnete.
Thank you very much.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier im Bundestag zu Ihnen sprechen zu dürfen und danke, dass Sie uns den Raum geben, mit Ihnen über die dringlichen Probleme im Wassersektor zu sprechen. Ich habe ja nur 4 Minuten und 37 Sekunden und deswegen beginne ich mit dem ersten Punkt. Erstens. Bemüht sich die deutsche Entwicklungshilfe auf dem Kontinent sehr stark, nicht nur dabei, dass sie versuchen, Gerechtigkeit und Justiz zu fördern auf dem Kontinent, und das hat auch zu den Reformen im Wassersektor geführt. Ihr größter Erfolg besteht darin, dass Sie das Recht auf Wasser und sanitäre Versorgung in vielen Ländern gestärkt haben. Ich möchte Sie auch daran erinnern, welche Bemühungen gemacht wurden, um sicherzustellen, dass viele Hunderte von Millionen auf dem Kontinent immer noch keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Durch Ihre Interventionen ist das allerdings möglich geworden. Nicht nur im Wassersektor, sondern insgesamt. Sie wissen ganz genau, was heute in Kenia passiert. Das ist nicht wirklich schön. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass unsere Demokratien und Regierungen sich wandeln. Das ist ein Ergebnis der Interventionen, die Deutschland angeführt hat. Zweiter Punkt. Es ist wichtig, Sie auch an Frauen und Kinder zu erinnern, wenn es darum geht, Wasserzugang und Zugang zu sanitären Versorgungen zu ermöglichen. Ich möchte weiterhin um Zusammenarbeit mit den Ländern aus dem Norden darum bitten, dass wir diese tragische Situation vor Ort beenden. Frauen im 21. Jahrhundert tragen immer noch Wasserkanister auf dem Rücken. Sie wachen immer noch um 4 Uhr morgens wach. Es gibt immer noch so viele Tausende von Stunden, die unbezahlt werden. Und sie brauchen und benötigen ihre Hilfe. 50% der Bevölkerung des afrikanischen Kontinents müssen in der Lage sein, befähigt zu werden. Drittens, die Zentralität von Wasser darf nicht vergessen werden. Wasser betrifft jedes einzige nachhaltige Entwicklungsziel. Es gibt keine Gesundheit ohne Wasser, keine Bildung ohne Wasser, es gibt keine Energie ohne Wasser, keine Nahrungsmittel ohne Wasser und keine Armutsbekämpfung ohne Wasser und auch keine Partnerschaften ohne Wasser. Es ist essentiell, dass wir alle daran arbeiten, sicherzustellen, dass alle Sektoren Wasser zu einer zentralen Komponente machen. Und wir wissen auch, dass die Klimakrise auch eine Wasserkrise ist, eine Regierungskrise. Klimawandel verstärkt das Risiko und Wasser verstärkt die Resilienz. Und letztlich ist es so, dass die Bemühungen, die unternommen wurden, um die Zivilgesellschaft und ihre Organisation zu unterstützen, es ganz besonders wichtig ist, dass die Finanzierung weiter garantiert wird. Wir müssen mehr Mittel zur Verfügung stellen, damit die zivilgesellschaftlichen Organisationen weltweit und vor allem auch im globalen Süden Partner für deutsche Organisationen werden und uns im Süden unterstützen. Denn sie müssen sicherstellen, dass Kontrolle ausgeübt wird, damit wir sicherstellen können, dass die Mittel auch in die richtigen Kanäle gelangen, damit wir gute Ergebnisse erzielen können. Es geht nicht alleine. Wir sind die Koordinatoren des Sektors. Wir sind die Leute vor Ort in der Region. Und wir hoffen und beten, dass wir diese Unterstützung weiterhin bekommen. Und damit möchte ich es im Moment bewenden lassen.
Vielen Dank, Frau Malek, für das Lob für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, aber auch die bedeutende Rolle von Frauen in dem Kontext. Und dass Wasser, ein gesundes Wasser und eine gute Wasserversorgung ein Resilienzverstärker ist, das habe ich jetzt auch gelernt. Wir machen weiter mit Frau Knappmann.
Guten Morgen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank auch an uns oder von uns im Bosch-Netzwerk für die Einladung. Wir werden beim Klimawandel scheitern, wenn wir das Wasserproblem nicht lösen. Wir werden auch bei allen Zielen für nachhaltige Entwicklung scheitern. So bringt es die Global Commission of the Economics of Water letztes Jahr das heutige Thema auf den Punkt. Das Bosch-Netzwerk, für das ich hier heute spreche, baut deswegen fest auf den Koalitionsvertrag und das darin enthaltenen Vorsatz, Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung auszubauen. Aktuell bleibt Deutschland der zweitgrößte bilaterale Geber im Sektor, doch wir beobachten mit großer Sorge, dass im dritten Jahr in Folge die Mittel gekürzt werden und der Anteil der Mittel für WASH Jahr für Jahr weiter sinkt, zuletzt auf 2,4%. Der Anteil daran für die Basisversorgung liegt nur bei einem Viertel. Die LDC-Quote mit 16%, ein Zeichen dafür, dass nach wie vor zu wenig Hilfe in ländlichen und in ärmsten Regionen ankommt. Wie wichtig eine übergeordnete politische Priorisierung von WASH wäre, zeigt sich auch in der globalen Gesundheits- und Klimapolitik. Sauberes Wasser, sichere Sanitäranlagen und gute Hygiene sind die erste Verteidigungslinie gegen Infektionen. Und alleine der Zugang zu WASH würde die globale Gesundheitslast um bis zu 10% senken. Im Schlüsselorten der Infektionsprävention wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen wären die Investitionen besonders dringend und besonders sinnvoll. Noch heute hat jede zweite Gesundheitseinrichtung weltweit keine Basishygiene. Das bedeutet, dass sich Ärztinnen und Pflegerinnen nicht die Hände mit Seife waschen können, ausreichend. Das gefährdet nicht nur die Patientinnen, sondern auch die Ärztinnen und zwingt sie dazu, mehr Antibiotika einzusetzen, was antimikrobielle Resistenzen fördert, ein wichtiges Thema in der globalen Gesundheitspolitik dieses Jahr und eine der größten Bedrohungen weltweit. Die Folgen sind katastrophal. Wie eine neue Studie aus 7 afrikanischen Ländern zeigt, ist nur in einem Jahr, im Jahr 2022, 2,6 Millionen Fälle von Krankenhausinfektionen aufgetreten. Fast 280.000 Menschen sind daran gestorben. Und die verursachten wirtschaftlichen Kosten beliefen sich im Schnitt auf 1,1% des Bruttoinlandprodukts und 4,6% der gesamten Gesundheitsausgaben der jeweiligen Länder. Kommen wir zur Klimakrise. Laut Daten des EU-Klimadienstes Copernicus lag die Erderwärmung nun bereits ein Jahr durchschnittlich 1,5% über dem vorindustriellen Referenzzeitraum. Die Folgen sind weltweit sichtbar. Vom Meeresspiegelanstieg über die Versalzung von Süßwasser bis hin zu Überschwemmungen, Zyklonen und Dürren. Die Klimakrise ist da und sie ist eine Wasserkrise. Und die Folgen erschweren nicht nur die Fortschritte im Bereich von SDG 6, sondern sie gefährden auch bisherige Errungenschaften. Wir sind unwiderruflich im Anpassungszeitalter angekommen. Der Zugang zu WASH wird dabei eine entscheidende Rolle spielen für die Widerstandsfähigkeit von Menschen. Und der Weltklimarat empfiehlt deswegen zu Recht, bereits seit 2014 die Bereitstellung von Wasser- und Sanitärversorgung als eine der effektivsten Maßnahmen zur Steigerung von Resilienz von Menschen gegenüber Klimafolgen. Und doch flossen zwischen 2015 und 2020 lediglich 3% der internationalen Klimafinanzierung in Anpassungen im Wassersektor. Was muss sich also verändern? Hierzu ein paar Vorschläge. Erstens, wir empfehlen SDG 6 und die Durchsetzung der Menschenrechte auf Wasser- und Sanitärversorgung als Schlüsselthema zur Erreichung der Agenda 2030 politisch zu priorisieren. Sie haben es gehört, die Bundesregierung war die Hebamme für die Menschenrechte. Das Kind ist jetzt ein Teenager. Es ist Zeit, dass wir es weiter unterstützen. Zweitens, die G7 haben gerade die Water Coalition gegründet und wir erwarten, dass Deutschland darin eine führende Rolle einnimmt und sich für Maßnahmen einsetzt, die alle Dimensionen der Wasserkrise adressieren. Analog zu den Just Energy Transition Partnerships könnte Deutschland sich so zum Beispiel für Just Water Partnerships im Anpassungssektor einsetzen. Drittens, die vorhandenen Finanzmittel sollten gezielter eingesetzt werden, um die am stärksten betroffenen Menschen zu unterstützen und dabei systemische Ansätze verfolgen. Deutschland sollte gezielt in Schlüsselorte der Infektionsprävention investieren, und die UN-Resolution zu WASH in Healthcare Facilities oder Gesundheitseinrichtungen und die neue Dynamic Leaders Group für WASH in Healthcare Facilities bieten eine strategische Gelegenheit für das BMZ, sich hier gemeinsam mit anderen Gebern dafür einzusetzen, dass keine Menschen mehr in Gesundheitseinrichtungen behandelt werden müssen, in denen es kein Wasser und keine Seife gibt. Und zuletzt benötigen wir eine Stärkung der internationalen Wasserarchitektur. Deutschland kann sich in Vorbereitung der nächsten UN-Wasserkonferenz zusammen mit den Hosts 2026 engagieren und sich auch weiterhin für den Envoy für Wasser einsetzen, ein unerfülltes Ergebnis der 2023-Konferenz. Meine Damen und Herren, die Wassersicherheit im Rahmen planetärer Grenzen ist noch möglich, aber wenn wir jetzt nicht handeln, bleibt sie ein leeres Versprechen, und zwar für eine Ressource, die überlebenswichtig ist und für die wir überhaupt gar keine Alternative haben. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihren Input. Wasser ist überlebenswichtig und Basis von Hygiene in einer Gesellschaft. Jetzt bin ich gespannt, was das BMZ vorhat und auf diese Fragen auch antwortet, die gerade aufgeworfen sind.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich darf mich auch sehr herzlich bedanken bei unseren Gästen. Ich will das auch nutzen, um mich insgesamt für die sehr gute Kooperation auch mit dem WASH-Netzwerk zu bedanken. Das spielt für uns eine zentrale Rolle. Und ich hoffe, dass ich das an ein paar Punkten hier auch deutlich machen kann. Ich glaube, dass aus den beiden Berichten eben deutlich geworden ist, die Erreichung von SDG 6 ist gefährdet. Das muss man erst mal so festhalten. Leider gilt das ja nicht nur für SDG 6. Das haben wir bei den Vereinten Nationen ja auch miteinander diskutiert. Aber wir wollen uns heute darauf konzentrieren. Und ich denke schon, dass das, was gesagt worden ist, stimmt. Wasser ist der Schlüssel in vielfältiger Hinsicht zu weltweiter Entwicklung. Und deswegen berücksichtigen wir das auch prioritär. Wir haben große, viele sagen inzwischen multiple Herausforderungen, die vor uns liegen. Ich will das nicht wiederholen, aber Ihnen doch deutlich machen, dass wir uns dessen sehr bewusst sind. Klimawandel, Umweltverschmutzung, Verlust von Biodiversität, gewaltsame Konflikte gefährden das Ziel. Und ich möchte auch zu Frau Malik sagen, für Ihren Beitrag möchte ich mich auch sehr bedanken, dass das, was Sie hier angesprochen haben, nämlich das immer vor allem auch die Lage von Frauen und Mädchen im Blick zu behalten, die Konsequenzen der Nichterreichung unserer globalen Ziele, gerade für diesen Teil der Bevölkerung, das ist uns im BMZ sehr, sehr wichtig. Und ich muss die Argumente hier nicht wiederholen. Die Vereinten Nationen, wenn man sich anschaut, was dort auch an Datenmaterial vorliegt, dann ist es ja schon ziemlich erschütternd. Ich will das hier schon mal sagen. Das Fortschrittstempo bei der Trinkwasserversorgung müssten wir versechsfachen, wenn wir SDG 6 erreichen wollen. Bei der Sanitärversorgung verfünffachen und bei der Hygiene verachtfachen, um die WASH-bezogenen Ziele bis 2030 zu erreichen. Ich finde, das muss man erst mal so ein bisschen sacken lassen, was das eigentlich bedeutet. Und es ist ja eben auch angesprochen worden, ich finde auch vollkommen zu Recht, dass wir natürlich heute noch nicht sagen können, wie der Etat des BMZ aussieht. Aber dass es, glaube ich, kein Geheimnis ist, dass wir ja weniger Geld zur Verfügung haben werden. Und
funktioniert die Übersetzung? Can you hear German or not?
No, I don't think this is working. I'm not sure if actually.
Maybe it's the technique. We'll adjust it.
Right,
just a second.
Okay. Nehmen wir den nächsten. Ja, verstehen Sie mich?
Can you hear us now?
Jetzt sage ich noch mal was. Verstehen Sie mich jetzt?
Sie verstehen uns nicht.
Das kann nicht wahr sein.
Okay. Eigentlich müsste es doch klappen, ne?
Also die Übersetzer sind in den Kabinen, die können auch sprechen. Daran liegt es nicht, aber vielleicht liegt es am... Das muss... So, jetzt machen wir noch mal einen Test. Oh, nee. So, ein letzter Versuch. Müssen wir doch hinkriegen, Mensch, Leute. Das haben wir extra vorher ausprobiert.
Vielleicht sonst Flüster?
Ich denke, die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer steigt gerade bei der Live-Übertragung jetzt.
Ich würde sagen, dann machen wir eine Flüsterübersetzung. Wenn die Übersetzerinnen einfach rauskommen und sich neben Frau Malik setzen, dann können wir die Flüsterübersetzung machen. Ich glaube, das funktioniert dann ganz gut. Und die Englischkenntnisse hier im Raum sind so gut, dass Sie auch Frau Malik auf Englisch verstehen. Ich glaube, so können wir das Problem relativ galant lösen. So, dann können wir auch weitermachen. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort und die Flüsterübersetzung läuft, wenn Frau Verheyen den Platz da freigibt.
Hoppala. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wiederhole jetzt die Punkte nicht aus Zeitgründen, möchte aber vielleicht am Ende noch mal die Gelegenheit nutzen, an ein paar Punkten anzureißen, etwas zu illustrieren, was unser Haus auch in enger Kooperation mit vielen Partnern im Bereich Wasser macht. Erstens die Unterstützung von Wasserversorgungsunternehmen für den verbesserten WASH-Zugang. Das ist wichtig, denn es gibt auch in der deutschen Wasserwirtschaft sehr viel Erfahrung und auch Ressourcen, Kompetenzen, gerade auch angesichts der Bedeutung von kommunalen Wasserversorgern, aber sozusagen in Deutschland mit dem Know-how, dem Wissen, der Umsetzungsfähigkeit, aber auch unseren Partnern, die ja nicht immer nur national, sondern zum Teil eben auch regional und kommunal sind, ist das schon wichtig und hat aus unserer Sicht einen entwicklungspolitischen Mehrwert. Durch solche Kooperationen zwischen deutschen Unternehmen kann oftmals auch Kapital, fehlende Kapazitäten vor Ort sozusagen bereitgestellt werden. Und das BMZ fördert daher sogenannte Partnerschaften zwischen kommunalen Wasser- und Abwasserbetrieben aus Deutschland und seinen Partnerländern. Wir haben, ich glaube, im Moment so 28 dieser Partnerschaften, unter anderem in Südafrika, in Sambia, in Tansania, Jordanien, der Ukraine, der Republik Moldau und Albanien unterstützt. Das ist etwas, worauf ich, Herr Vorsitzender, hier gerne hinweisen möchte. Wir haben aus dem Ausschuss ja auch häufig Impulse bekommen, gerade was die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und so weiter angeht. Deswegen versuchen wir, das in dem Bereich auch mit umzusetzen. Zudem bereitet unser Haus derzeit die Urban Water Catalyst Initiative vor. Ziel dieser Initiative ist es, mit umfassenden und bedarfsgerechten Reformen die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von städtischen Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsunternehmen zu steigern. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, entspricht sozusagen derselben Logik, die ich hier eben skizziert habe. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, integriertes Wasserressourcenmanagement als Beitrag zur Konfliktprävention und globaler Sicherheit. Man kann über diesen Punkt wahrscheinlich sehr lange diskutieren. Ich glaube, dass ein Aspekt, der auch, finde ich, sehr einleuchtend ist, dass die Frage von Zugang zu Wasser, Wasserversorgung, sich in der Regel nicht kommunal und häufig auch gar nicht national definieren lässt, weil es häufig grenzüberschreitende Phänomene sind. Die Kombination von Klimawandel und steigenden Bedarfen setzt den Wasserressourcen immer stärker zu. Und deswegen arbeiten wir eben auch sozusagen mit größeren Regionen zusammen, versuchen grenzüberschreitende Kooperationen auf den Weg zu bringen. Ich will auch nur aus Zeitgründen stichwortartig darauf hinweisen, dass Teile unserer nationalen, also bilateralen Partnerschaft mit vielen Ländern ist, aber dass wir auch gerade im Bereich der Team Europe-Initiative zu grenzüberschreitendem Wassermanagement in Afrika arbeiten. Ich finde, das ist auch der richtige Ansatz und entspricht so ein bisschen diesem regionalen Ansatz, den ich hier dargestellt habe, dort sektorübergreifend, übrigens auch gemeinsam mit der Kommission der Afrikanischen Union und dem Afrikanischen Wasserministerrat. Das möchte ich hier auch gerne einmal kurz sozusagen als Punkt erwähnt haben. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, Herr Vorsitzender, drittens, Verknüpfung von Klimawandel, Anpassung und Wassersektor. Der Klimawandel zeigt sich in den meisten Fällen auch über Wasser, wenn man das so sagen darf, seien es Dürren, Starkregenphänomene, Hochwasserereignisse. Und wir kennen das ja inzwischen auch aus unserem eigenen Land. Also wir reden hier nicht über Phänomene, die irgendwo weit weg stattfinden. Und deswegen ist alles, was wir mit unseren Partnern auf den Weg bringen, glaube ich, auch von unmittelbarem Wert, auch für unsere eigenen Städte, Kommunen und natürlich auch den Bund. Entsprechend spielt der Wassersektor in den vom BMZ finanzierten Vorhaben zur Klimawandelanpassung auch eine große Rolle. Ich belasse es bei diesem Stichwort, weil die Kolleginnen und Kollegen hier im Ausschuss ja wissen, im Wesentlichen was wir in diesem Bereich machen. Ich will auch, weil es angesprochen worden ist, die Wasserkonferenz 2026 hier nur kurz erwähnen. Wir haben das natürlich auf unserem Radar und sind auch nicht nur bereit, sondern freuen uns auch in der Vorbereitung, das auch mit dem WASH-Netzwerk gemeinsam vorzubereiten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir kämen nun zu unserer Berichterstatterrunde. Es ist eine Fragerunde. Und für Frau Malik, Sie müssen wissen, jetzt gibt es eine Runde von Fragen, die auch an Sie gerichtet sein können. Die jeweiligen Abgeordneten werden auch sagen, an wen Sie die Frage jeweils richten. Aber Sie haben nur einen Zeitslot von 3 Minuten für Frage und Antwort. Das ist ein bisschen das Spannende an diesem Format. Also, wir beginnen mit der SPD, Abgeordnete Dr. Karamba Diaby.
Herzlichen Dank. Ja, ich denke, das SDG6 ist sehr, sehr wichtig, weil das mehrere wichtige Ziele vereint. Frau Malik hat das deutlich gemacht, dass Wasser und feministische Politik verknüpft ist. Sie haben ja deutlich gemacht, dass Frauen dort eine große Rolle spielen. Frau Knappmann hat auch das ergänzt. Eigentlich nach ihrer Einführung müsste die AfD ihren heutigen Antrag im Bundestag zurückziehen, denn die reden von kein deutsches Steuergeld mit für ideologische Entwicklungshilfeprojekte. Was Sie meinen, wissen wir alle. Also das wird verteufelt bei uns, das Thema Frauen und Entwicklungszusammenarbeit, das möchte ich deutlich machen. Vielleicht hat der Kollege zugehört, als hier diese Einführung gekommen ist. Ich habe 2 Fragen. Die eine Frage geht an Frau Malik. Wie bewerten Sie die Ergebnisse und Fortschritte der letzten Wasserkonferenz? Und dann die 2. Frage geht an Frau Knappmann. Was könnte Deutschland tun, um die globale Wasserarchitektur noch zu stärken? Sie haben ja deutlich gemacht, dass wir 2 große bilaterale Geber sind. Aber was können wir jetzt tun, um das noch zu stärken?
Frau Malik, Sie haben das Recht zur Antwort.
Thank you, Dr. Diaby.
Vielen Dank, Dr. Diaby. Ich glaube, es war sehr interessant zu sehen, wie viele Länder sich dort engagiert haben und sich insgesamt, es gab 900 solcher Engagements, sowohl die aus dem Privatsektor, aus dem öffentlichen Sektor, aber auch von den Kommunen, die ganz vorne mit dabei waren. Aber einige dieser Versprechungen und Engagements waren nur Lippenbekenntnisse und andere müssen aber unterstützt werden. In Bali bei dem Forum für 2026 haben wir gefordert, dass die Länder auch Nachweise erbringen müssen, wie viele von solchen Verpflichtungen und Versprechungen auch umgesetzt wurden. Wir müssen anerkennen, dass die afrikanischen Länder oft nichts machen können in vielen Belangen. Ihnen sind die Hände gebunden. Das ist sehr wichtig für die Entwicklungszusammenarbeit ausgehend von Deutschland, dass man das Ganze fortsetzt. Vor 10 Jahren hat das begonnen, aber wir brauchen noch einmal einen kräftigen Schub, um dann auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Vielen Dank. Ich denke, das Erste, was wir uns wünschen, ist, dass genau auch auf diese politische Ebene das Thema hochgelupft wird, dass es übersektoral und auch über die verschiedenen Ressorts hinweg gemeinsam betrachtet wird, bis hin ins Kanzleramt. Denn wir haben es jetzt mehrfach gehört, ohne Wasser wird kein Entwicklungsziel erreicht und es wird auch der Klimawandel nicht bekämpft werden können. Das zweite Thema ist, dass wir natürlich
ein bisschen auf die Zeit
und systematische Ansätze fordern. Und deswegen sind wir der Meinung, dass so ein Vorschlag wie die Just Water Partnerships, die die Global Commission on the Economics of Water, wie gesagt, analog zu den Just Energy Transition Partnerships, damit man sich was darunter vorstellen kann, in der Kürze im Anpassungssektor sehr, sehr hilfreich wäre, um alle Dimensionen der Wasserkrise einzubinden, inklusive eben auch Wasserressourcenmanagement und andere Aspekte, die da eine Rolle spielen für Sektoren wie Energie.
So, jetzt kommt für die CDU-CSU Volkmar Klein, bitte.
Ja, ich denke, uns allen ist klar, und das ist ja auch ein Stück Gemeinsamkeit, dass wir das Thema WASH für ganz, ganz wichtig halten, auch weil es ja eine Verknüpfung ist von verschiedenen SDGs. Gesundheit, also SDG 3 und 6 ist eigentlich das gemeinsame Anliegen. Was mich jetzt noch ein Stück überrascht hat und die Frage an Frau Malik, spätestens wenn wir über Hygiene reden, müssten wir auch sehr viel mehr über Abwasser reden. Aber das kam bisher noch überhaupt nicht vor. Jetzt weiß ich, auch als ehemaliger Bürgermeister, dass Abwasser sehr viel teurer ist als Wasser. Haben Sie das deswegen jetzt gar nicht erwähnt? Oder wie würden Sie vielleicht noch die Frage Abwasser ergänzen? Was können wir da tun? Und eine ganz kurze Frage an den Staatssekretär. Wir hatten ja jetzt über die Nachhaltigkeitskonferenz Ende des Jahres oder im Herbst in Hamburg gesprochen. Welche Rolle soll denn da das Thema WASH spielen?
Frau Malik, zum Thema Abwasser.
Es war meine nicht meine Absicht, Abwasser auszulassen. Ich habe es nicht genannt, aber normalerweise wird es unter Sanitärversorgung und Hygiene erwähnt. Aber Sie haben völlig recht, dass Abwasser teurer ist als Wasser. Und Abwasserverarbeitung ist sogar noch teurer. Aber es gab viele Initiativen, die auch Sie aus Deutschland mit unterstützt haben, die darauf abzielten, dass Innovation geschaffen werden soll, um super Infrastrukturmaßnahmen einzuleiten. Gleichzeitig müssen wir auch soziale Unternehmen anregen, Innovationen in diesem Sektor voranzutreiben, um zu gucken, wie das Abwasser besser behandelt werden kann. Bei uns gab es unterschiedliche Beschleunigungsprogramme für sanitäre Versorgung in Uganda und Kenia. Und ein Beispiel dabei bestand darin, dass es ein natürliches Becken gab, um Abwasser zu reinigen. Mehr Finanzierung und Unterstützung ist ebenso nötig wie Innovation und Unterstützung der sozialen Unternehmen. Wir müssen deutsche und europäische Unternehmen unterstützen, die bei uns vor Ort tätig werden und uns dabei verhelfen, Lösungen zu finden. Lösungen, die lokal gewünscht sind, indigen mit gefördert werden und von Technologien unterstützt werden, die sie bringen. An diesem Bereich hat der Kontinent aktiv gearbeitet. Wie können wir auf kosteneffiziente Art und Weise Verschmutzung verhindern? Es geht um die Zentralität des Wassers. Es ist ganz besonders wichtig, dass bei dieser Konferenz, so wie bei allen Konferenzen, wir nicht in Silos arbeiten, sondern sicherstellen, dass jeder versteht, in jedem Sektor, wie wichtig das Wasser ist. Denn das ist ein Schlüsseltreiber für jedwede Aktivität.
Ja, ich bedanke mich für die Frage. Wir planen in Zusammenarbeit mit Hamburg Wasser eine Session auf der Hamburg Security Konferenz und unterrichten Sie gerne darüber. Es ist eine, was habe ich gesagt? Ja, es ist eine Sustainability-Konferenz. Und wir haben aber das gesamte Programm noch nicht finalisiert. Darüber unterrichten wir Sie dann.
Für die Grünen, Ottmar von Holz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und schön, dass Sie hier direkt anwesend sein können, Frau Malik. Auch vielen Dank an diejenigen, die das ermöglicht haben. Ich finde es schon wichtig, die Stimmen original zu hören und auch so auch vielleicht noch mit in den Austausch treten zu können in diesen Tagen. Kenia ist eins der wenigen Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die den Zugang zum Wasser, das Recht auf Wasser und Abwasser in ihrer Verfassung verankert haben. Ich weiß allerdings auch, ich kenne eine Organisation in Kenia, Haki Yetu, in zu Deutsch unsere Rechte, die sich darum bemüht, die gute kenianische Verfassung auch tatsächlich vor Ort umzusetzen und den Menschen auch die Rechte zu gewähren, die sie laut Verfassung haben. Sie sind, der Kollege Diaby ist da auch schon drauf eingegangen, auf die Situation von Frauen und Mädchen eingegangen, die ein Teil der Lösung sein müssen. Und ich würde Sie ganz gerne bitten, noch mal zu erläutern, welchen Dominoeffekt das für das Leben von Frauen und Mädchen haben, welche Erwartungen Sie vor allen Dingen an die internationale Gemeinschaft haben und wie der Rahmen geschaffen werden kann und Unterstützung erfolgen kann, ganz konkret.
Frau Malik, Sie haben das Wort.
Last year at the opening of Stockholm World Water Week, I said die Wasserwoche in Stockholm, und da habe ich gesagt, dass es unakzeptabel ist, dass wir im 21. Jahrhundert Weltraumfähren auf den Mond schicken oder sonst wohin, aber immer noch gibt es Frauen, die auf ihren Rücken die Wasserkanäle schleppen müssen. Es liegt an der Verantwortung eines jeden, sicherzustellen, dass das nicht mehr der Fall ist, dass wir im 2030 nicht mehr da stehen. Der Dominoeffekt ist natürlich die Unterdrückung. Ich möchte diesen
Begriff verwenden, denn es geht um das gesamte Leben der Frauen und auch der Mädchen, denn sie können sich nicht ausbilden lassen, sie können keine Bildung genießen. Sie haben Probleme, wenn sie die Menstruation haben oder wenn sie Wasser lassen müssen. Es gibt Rückenerkrankungen, weil Frauen und Kinder so viel Wasser schlürfen müssen. Das ist so katastrophal. Und wir sprechen hier gar nicht über die unbezahlten Stunden, die geleistet werden. Wenn die Frauen Wasser bekommen würden, könnten sie sich mehr um ihre eigene Lebensqualität kümmern. Zugang für Frauen zu Wasser ist essentiell, nicht nur für die Gemeinden, nicht nur für die Menschen vor Ort, für das Land, für die Nation und den Kontinent, sondern die ganze Welt. Wenn wir Frauen stärken und befähigen wollen, dann hat das unmittelbar auch etwas mit Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene zu tun. Vielen Dank.
Ganz schnell, ganz kurze Frage Richtung Herrn Staatssekretär. Das 10. Weltwasserforum auf Bali, Herr Macron hat eine Videobotschaft gesendet. War die Bundesregierung bei dem Weltwasserforum beteiligt und in welcher Form?
Herr Staatssekretär.
Das weiß ich nicht. Weißt du das?
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage. Wir haben das arbeitsteilig abgedeckt. Das BMUV war vor Ort und die GEZ war vor Ort, weil das wird immer im Wechsel dann in der Bundesregierung dann behandelt. Wir sind da weiter präsent. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und für die FDP Knut Gerschau.
Vielen Dank. Herr Annen, oft beobachte ich, dass bei neuen Kriegssituationen immer erst Wochen, wenn nicht sogar Monate dauert, bis Hilfsmaßnahmen beginnen. Gibt es denn nicht im BMZ und dem AA Generalkonzepte, um in Kriegs- und Krisengebieten wie zum Beispiel Gaza oder Sudan eine zumindest rudimentäre Wasserversorgung zur Verfügung zu stellen? Und zweitens, für Bildung und Gesundheit ist eine gute Wasserversorgung in öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Krankenhäusern zentral. Wie ist dort die Situation? Gibt es hierfür gezielte Programme des BMZ?
Herr Staatssekretär.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Und erlauben Sie mir, dass ich auch noch mal zum Geburtstag ganz herzlich gratuliere, bevor ich zu einem schwierigen Thema komme. Also man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden in der humanitären Hilfe, für die unser Haus ja nicht zuständig ist, wie Sie wissen, gibt es eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen maßgeschneiderte, aber sozusagen bekannte Reaktionsinstrumente. Und die beinhalten staatliche Maßnahmen, die das Auswärtige Amt bereitstellt und koordiniert, aber eben auch sehr gut entwickelte Kooperationen mit Trägern der humanitären Hilfe, die das auch von deutschen Organisationen umsetzen können, bis hin zum THW im Bereich Katastrophenschutz etc. Und mit unserer Übergangshilfe, darüber werden wir später auch noch reden, hier im Ausschuss sind wir eng abgestimmt und können auch in Krisensituationen mithelfen. Sie haben jetzt ein paar konkrete Punkte angesprochen. Bei Gaza, muss man sagen, hat sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit seit vielen Jahren im Bereich Wasser engagiert, was aus vielen Gründen Sinn macht. In einem der am dichtesten besiedelten Gebiete, vielleicht sogar dem am dichtesten besiedelten Gebiet der Welt, haben wir mit örtlichen Partnern belastbare Strukturen aufgebaut und auch signifikante Investitionen vorgenommen. Die größte Abwasserkläranlage ist von der deutschen EZ finanziert worden. Sie ist vor wenigen Monaten von Staatssekretär Flassbart offiziell eröffnet worden, ist aber zu einem sehr hohen Teil von den israelischen Streitkräften jetzt zerstört worden. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass solche Strukturen, die wir mit deutschen Steuergeldern auch finanziert haben, auch zerstört werden in Kriegskonstellationen. Deswegen sind wir im Moment nicht in der Lage, dort zu arbeiten.
Herr Gerschau, weitere Frage?
Gibt es gezielte Programme des BMZ für Wasserversorgung in öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Krankenhäusern?
Ja, wir sind, wenn Sie sich auch viele unserer bilateralen Entwicklungs sozusagen Programme anschauen, in diesem Bereich tätig, eben weil wir die Zentralität von SDG 6 so bewerten, wie ich das hier dargestellt habe.
Und für die AfD Herr Friedhoff.
Ja, vielen lieben Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, die erste Überschrift, die wir setzen sollten, ist, es gibt kein Wassermengenproblem, sondern ein Wasserverteilungsproblem. Das heißt, der Zugang zu Wasser. Das heißt, wir brauchen mehr Infrastruktur. Das ist wichtig. Deswegen an, wie viele Infrastrukturprojekte machen wir denn so pro Jahr? Und damit Sie Ihre Ziele 2030 auch erreichen könnten, wie viele Projekte bräuchte es denn, dass wir mal so ein zwischen Soll und Ist mal so etwas erkennen, an Herrn An. Dann an Frau Malik. Wir waren in Kenia und wir haben uns in Nairobi die große Müllhalde angeguckt, wo der Nairobi River durchfließt. Und dann verkeimt er ja komplett. Dann jenseits von Nairobi werden ganz viele Fäkalien da reingeführt. Und dann fließt das ganze Wasser nach Mombasa und geht dann ins Meer. Das heißt, wir haben ja hier auch ein Problem der Verkeimung innerhalb der großen Seen. Und 2 Milliarden Menschen, damit man mal so eine Summe hat, leben ja von Trinkwasser mit Fäkalien, was natürlich zu enormen Krankheiten führt. Was bräuchte es denn in Kenia, um eben auch aus diesem Dilemma rauszukommen, auch von eigenstaatlicher Seite, und diese Flüsse auch auf einen Stand zu bringen, wo man gesund baden, leben und trinken kann?
Zunächst BMZ zur Infrastruktur in Bad Zahlen.
Ja, vielen Dank. Also Sie, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Sie wissen ja, dass Sie sich über die detaillierte Aufstellung unserer Projekte auch über das Transparenzportal jederzeit informieren können. Wir wissen ja auch, dass Sie das regelmäßig tun. Insofern ist das vielleicht ein Hinweis, den ich geben darf. Zum Zweiten, unser Anspruch ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung von SDG 6 zu leisten. Wir sind aber weit von dem Anspruch entfernt, das alleine über deutsche EZ bewältigen zu können. Aber was die Dimension angeht, möchte ich noch mal auf mein Eingangsstatement verweisen, dass wir, ich muss es jetzt nicht alles noch mal vorlesen, aber dass wir das Fortschrittstempo deutlich erhöhen müssen und deswegen eben auch die direkte Investition, Einsatz von EZ-Mitteln, aber auch eben die Kooperation beispielsweise mit deutschen kommunalen Wasserversorgern, um diese Dinge voranzubringen.
Und noch an Frau Malik die Frage Abwasser Nairobi.
Vielen herzlichen Dank. Interessant. Ich kriege heute viele Fragen zum Abwasser. Ich spreche über die Situation auf dem Kontinent insgesamt. Ja, wir haben erkannt, dass das ein Problem ist. Aber es passiert sehr viel, denn wir versuchen, innovativ zu sein. Und wir versuchen, auch Abwasser besser behandeln zu können. Aber trotz der Bemühungen und der Bereitwilligkeit, etwas zu unternehmen, gibt es auch ein Regierungsproblem, das angegangen werden muss. Deutschland hat uns sehr stark dabei geholfen, bestimmte Institutionen in diesen Ländern aufzubauen zum Thema Kontrolle und Übersicht über das Abwasser und wer Abwasser wo entlässt. Sind es die nationalen Umweltbehörden oder die Regulierungsbehörden? Das ist schon mal ein guter Anfang, aber noch mehr Unterstützung ist doch notwendig, denn diese Gesetze müssen umgesetzt werden. Dafür brauchen wir Unterstützung. Ich habe ja schon gesagt, das kann passieren mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gemeindeorganisationen oder auch soziale Unternehmen, die versuchen festzustellen, wie man das am besten erreichen kann. Unlängst wurde die Nairobi-Flusskommission gegründet. Und damit versuchen wir sicherzustellen, dass wir eines Tages wieder in dem Fluss schwimmen und daraus trinken können. Das ist jedenfalls eines der großen Ziele, die wir verfolgen.
Wir biegen ein in die zweite Fragerunde, auch 3 Minuten. Und wir müssen jetzt relativ genau auf die Zeit achten, weil jetzt haben wir noch 1/4 Stunde Zeit. Es reicht genau für 3 Minuten. Bitte Frage und Antwort. Eine kurze Frage, möglichst an nur eine Person, weil sonst kommen wir mit der Zeit nicht hin. Karamba Yabi beginnt für die SPD.
Ja, ich bemühe mich. Also, Herr Staatssekretär, ich habe eine Frage an Sie. Sie haben ja die Maßnahmen erwähnt, was die Bundesregierung macht. Mich würde interessieren, was sind denn die Erwartungen der Bundesregierung an der Konferenz, Wasserkonferenz 2026 und welche Kooperationen mit den afrikanischen Ländern vorgesehen sind?
Herr Staatssekretär.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Also, wir haben mit Bezug auf SDG 6 natürlich die Erwartung, dass wir dieses mangelnde Tempo, was ich angesprochen habe, ja, dass wir das Tempo der Umsetzung steigern. Und wir müssen ja im Grunde genommen die verlorenen Jahre, vor allem die Rückschläge in der Corona-Zeit, aufholen. Und dazu kann die Wasserkonferenz einen Beitrag leisten. Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, einmal, weil es immer eine Gelegenheit ist, noch mal all die Dinge, die wir eben auch hier von unseren Gästen gehört haben, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das wird einen politischen Aspekt haben. Ich hoffe aber auch, dass es zu stärkeren Commitments kommt. Wir bemühen uns unter schwierigen haushaltspolitischen Rahmenbedingungen weiter um eine verlässliche Finanzierung. Das werden wir auch deutlich machen auf der Konferenz. Gleichzeitig ist, denke ich, auch klar, was für SDG 6 gilt, gilt aber eigentlich auch für die gesamten SDGs, dass wir stärker auch den Einsatz von nichtstaatlichen Mitteln benötigen. Das heißt, diese Kooperationen, die wir unterstützen, auch auf kommunaler Ebene, das ist etwas, was wir auch gerne auf dieser Konferenz diskutieren wollen.
Zusatzfrage, Herr Diaby? Ich schenke Ihnen 1%. Das ist sehr nett von Ihnen heute. Für die CDU-CSU, Herr Klein.
Dann bleibe ich mal direkt beim Stichwort verlässliche Finanzierung. 2015 die Konferenz von Addis Abeba, wo es um verlässliche Finanzierung ging. Die Aktionsagenda von Addis Abeba unterstreicht ja, dass als erste Priorität auch über mehr inländische öffentliche Mittel und auch über inländische private Mittel nachgedacht wird. Wie ist das in Ihren Konzepten, Frau Malik? Weil in der Tat, wir haben eben gehört, WASH hat auch eine überregionale Dimension, aber vor allen Dingen eine örtliche, weil vor Ort muss der Service erbracht werden von den kommunalen Autoritäten, aber natürlich auch von den Nutzern. Und wie kann sichergestellt werden, das war ja der Aufruf im Süden bei dem Addis Abeba-Prozess, dass eben auch eigene Mittel zur wirklichen Nachhaltigkeit beitragen, weil ansonsten zufließende Mittel ja eventuell nicht dauerhaft und nachhaltig sind.
Frau Malik.
Absolutely. And, ja, da haben Sie natürlich recht. Und ich glaube, das ist auch die große Frage, die wir alle beantworten müssen, wie wir die Mittel vor Ort steigern können. Da gibt es eine Reihe von Punkten. Natürlich ist der private Sektor auch nicht die Lösung für alles, sondern man braucht verschiedene Stakeholders, die sich beteiligen müssen. Afrika ist sich sehr bewusst, dass es ja eine Lücke gibt, und zwar 30 Milliarden jedes Jahr, die uns fehlen. Das heißt, es gibt Initiativen vom dem privaten Sektor, aber auch die Regierungen müssen hier auch Wasser ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Das heißt, dem Wasser kommt immer noch nicht genügend Aufmerksamkeit zu, denn so wie unsere Organisation, wie die SWA, wir versuchen, die Mitgliedstaaten und die Regierungen dazu zu bringen, dass sie mehr Gelder bereitstellen. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Punkt, das ist ein sehr schwieriger, denn und ich hoffe, dass ich das hier sagen darf, es gibt auch eine Probleme mit Wasser, was einfach abgeflossen ist von dem, mit Geld, was abgeflossen ist aus dem Kontinent auf illegale Weise. Das heißt, Deutschland hat sich hier sehr engagiert. Es wurden Einrichtungen gegründet, aber es gab eben auch illegale Finanzabflüsse. Das heißt, und hier muss man auch etwas tun. Das heißt, es gibt verschiedene Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen, die getroffen werden müssen.
Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Frau Knappmann. Sie hatten das vorhin nicht so anschaulich dargestellt, die gravierende Situation, welche Folgen das auf Gesundheitseinrichtungen hat, wenn Wasserversorgung, aber auch Sanitärversorgung, Abwasser nicht optimal ist. Welche konkreten Maßnahmen würden Sie denn empfehlen, um den Zugang zu diesen grundlegenden Services im Gesundheitswesen zu verbessern. Und ich bin vielleicht zur Erläuterung auch im Unterausschuss Globale Gesundheit. Und da haben wir natürlich auch Themen wie antimikrobielle Resistenzen sehr im Mittelpunkt. Und auch das spielt hier beim Thema WASH ja auch eine Rolle. Könnten Sie da auch noch mal etwas zu sagen?
Frau Knappmann.
Vielen Dank für die Frage. Genau, die Situation ist gravierend. Wie gesagt, jede zweite Gesundheitseinrichtung verfügt nicht über diese Hygienemaßnahmen. Und das bedeutet konkret kein Wasser, kein Seife bei Points of Care und nicht bei den Sanitäranlagen. Die Infektionen können sich dann in den Gesundheitseinrichtungen massiv ausbreiten. Und das ist natürlich besonders gefährlich, weil wir eben Pathogene in Gesundheitseinrichtungen sehen, die resistent sind. Und das ist im Kontext von Krankenhausinfektionen mehr und mehr ein Problem. Bei den Zahlen, die ich vorhin vorgelegt habe, bei den 2,8 Millionen Ansteckungen, gehen wir bei 1,4 davon aus, dass sie resistente Keime enthalten haben. Und das ist natürlich eine Bedrohung, die dann über die einzelnen Einrichtungen hinaus wirken wird. So, und da ist WASH ein essentieller Bestandteil, weil natürlich diese Übertragungswege ganz häufig aufgrund von diesen unhygienischen Situationen entstehen und die Ärztinnen und Ärzte dann darauf angewiesen sind, Antibiotika einzusetzen für Dinge, die eigentlich Wasser und Seife erledigen könnten. Vor diesem Hintergrund, die Maßnahmen, die wir uns wünschen, sind tatsächlich gezielte Finanzierungen von Institutionen, Washington Healthcare Facilities. Es gibt eine Resolution auf UN-Ebene, die letztes Jahr vorgelegt wurde, die dafür den Grundstein bietet. Es gibt auch politische Finanzierungsmöglichkeiten, denn die Partnerländer, ich glaube, 6 ihrer Partnerländer in Deutschland haben nationale Aktionspläne vorgelegt, die finanziert werden könnten. Auch im Kontext von AMA haben die Partnerländer WASH-Komponenten in ihren Aktionsplänen vorgelegt. Auch da könnte man bei Regierungskonsultationen darauf zu sprechen kommen, um diese gezielte Förderung noch stärker in den Fokus zu rücken. Aber natürlich kann Deutschland das nicht alleine regeln. Und insofern ist es für uns auch wirklich wichtig, dass Sie da mit Ihren Partnern zusammenarbeiten. Es gibt viele Geber, die sind da in den Startlöchern. Auch die G7 haben das Thema AMA sehr stark auf dem Schirm. Und vor diesem Hintergrund könnte sich sowohl in dieser neu gegründeten Water-Koalition als eben auch in dieser neuen, die sogenannte Dynamic Leaders Group on Washington Healthcare Facilities, Möglichkeiten ergeben, ganz gezielt tätig zu werden, um genau so eine Finanzierungsinitiative zu starten. Es ist nicht teuer. Es sind 9,6 Milliarden Dollar, die da gebraucht werden bis 2030. Das ist sehr, sehr wenig im Verhältnis zur internationalen Gesundheitsarchitektur und Finanzierung.
Vielen Dank. Und für die FDP Knut Gerschau.
Ja, Herr Ahn, die Frau Kampmann hat in ihrem Beitrag heute konkret vorgeworfen, dass das Thema WASH von Jahr zu Jahr in der Bundesregierung an Priorität verliert, es Jahr von zu Jahr weniger Mittel gibt. Bestätigen Sie das oder beschreiben Sie steigendes Engagement bei diesem Thema?
Einfache Frage, kurze Antwort.
Also, Herr Abgeordneter, ich setze sehr auf Ihre Unterstützung, dass wir in Zukunft die Mittelansätze wieder erhöhen können. Ansonsten darf ich darauf hinweisen, und es ist auch, glaube ich, bekannt, dass wir natürlich in den Zeiten der Corona-Pandemie zusätzliche Mittel zur Verfügung hatten, dass es auch sehr gute Gründe gab, die gerade in diesem Bereich auch zu verausgaben. Und dass ich mir und ich glaube, wir alle im BMZ uns natürlich wünschen würden, dass wir dieses hohe Niveau hätten aufrechterhalten können, dass aber, ich glaube, der Bewertungsmaßstab in den Jahren vor Corona liegen muss. Ja, das ist jedenfalls ein Hinweis, den ich geben möchte, damit man sozusagen eine faire Einschätzung dessen hat, was wir an immer noch sehr signifikanten Mitteln zur Verfügung stellen können.
Herr Gerschau. Frage.
Gut, dann kämen wir zur AfD. Herr Friedhoff.
Frau Malik, Kenia, Sie haben gerade gesagt, wir sprechen viel über Abwasser. Ich würde jetzt über Trinkwasser gerne reden. In Kenia haben ungefähr 40% der Kenianer keinen Zugang zu Trinkwasser. Auf der anderen Seite haben wir eine expandierende Landwirtschaft. Jeden Tag bekommen wir 1 Million Rosen aus Kenia nach Deutschland. Das ist ja schon gigantisch. Jeden Tag 1 Million Rosen. Wie kann man das denn jetzt lösen, das Problem? Auf der einen Seite erzeugt ja die Rose auch Kaufkraft und Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite hat es natürlich massiven Eingriff in das ganze Thema Trinkwasser. Und an die Frau Knappmann, in Ihre Betrachtung, inwieweit fließen denn der Demografiesprung, die menschgemachte Entwaldung und das Thema Migration in Ihre Beurteilung ein? Migration in Bezug zum Beispiel zu Jordanien, wo über die Migration die Bevölkerung sich verdoppelt hat. Man deswegen ausgeht, dass im Jahr 2035 Jordanien quasi auf dem Trockenen sitzt.
So, fangen wir an mit Frau Malik zur Frage Trinkwasser versus Rosen.
Thank you. How poetic.
Vielen Dank. Wie poetisch. Wasser und Rosen. Ja, Sie haben recht, aber das Problem hat sich ja schon vor 10 Jahren manifestiert in Navasha. Sie kennen das sicher, diese Region, wo die Rosen gezüchtet werden und die Seen, die es dort gibt. Da war es so, dass das Niveau der Spiegel gesunken ist. Man hat verstanden, wie wichtig Wasser ist für das Überleben der Menschen dort, aber eben auch des Rosenanbaus. Und das war dann auch Teil des Wassermanagements, der Wasserbewirtschaft in diesem Region. Es gibt Vereinigungen dort dafür, für die Wassernutzung. Die Regierungen, alle haben sich zusammengesetzt, um einen Plan aufzusetzen und dafür zu sorgen, dass dort der Wasserspiegel wieder steigt. Ich glaube, das ist ein wirklich gutes Beispiel, denn selbst wenn man auf dem ganzen politischen Spektrum vertreten ist, so ist es dennoch, dass Wasser ein gemeinsames Element ist und für eine Verbindung sorgt. Das sorgt auch für etwas, was für Annäherung sorgt. Und dieses Modell wurde dann auch überall in Kenia in anderen Regionen wieder verwendet. Ja, Sie haben recht, Landwirtschaft ist der größte Wassernutzer und die Landwirtschaft spricht aber selten über Wasser bei uns im Land. Und deswegen möchte ich noch einmal betonen und dafür sorgen, dass Wasser ganz wichtig ist und bei jedem Arbeitsplan ganz oben stehen muss.
Zur Demografie und Entwaldung.
Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich spielen alle Faktoren, soziale Ungleichheit, Demografie, Urbanisierung, Migration natürlich eine Rolle, die wir betrachten, wenn wir über Wasserunsicherheit oder Wassersicherheit sprechen. Und genau an der Stelle haben Sie ja vorhin gesagt, es geht auch um Verteilungsfragen. Gleichzeitig ist es eben nun mal so, dass wir doch auch von einer Frischwasserreduktion bis zu 40% ausgehen. Und das bedeutet auch, das liegt natürlich an den Faktoren, die gesagt haben, Biodiversitätsverlust, Veränderungen im Ökosystem, die sich gemeinsam mit dem Klimawandel auf den hydrologischen Kreislauf auswirken. Deswegen wird Wasser unberechenbarer, es wird oft schmutziger, es wird weniger berechenbar. Und das sind natürlich alles Faktoren, die wir berücksichtigen, wenn wir über Wassersicherheit oder Wasserunsicherheit sprechen.
Vielen herzlichen Dank. Und damit wären wir am Ende dieses Tagesordnungspunkts. Ich darf mich ganz herzlich bedanken beim BMZ, bei unserem Staatssekretär Nils Annen, bei Lars Selvig, vor allem aber auch bei unserem Gast von weit her gereist, Sarin Malik und Frau Alexia Knappmann. Schön, dass Sie hier waren. Schön, dass Sie uns für Auskunft gegeben haben zu diesem Thema. Aber es zeigt sich auch hier wieder, es gilt das eiserne Gesetz des Örtlichen. Jede Situation ist anders und deshalb ist die Verantwortung kommunaler Betriebe in der Sache Wasserversorgung entscheidend für den Durchbruch am Ende des Tages. Herzlichen Dank nochmal an alle. Thank you.